Manche Leute, auch durchaus Fachleute, sind der Meinung, wir haben AGI bereits erreicht. Und es sieht aus meiner Sicht durchaus auch so aus, dass das der Fall ist. Bei den NEM-resistiven Bauelementen wird durchaus untersucht, ob man dort quasi analog rechnen kann. Das heißt also ternär, quaternär und so weiter. Das ist ansatzweise durchaus möglich. Das ist auch gezeigt worden. Bei uns ist Speicher und Prozessor nicht getrennt. Es gibt zwar irgendwelche Gurus, die sagen, wir können mit irgendwelchen Tricks deine Rechenleistung Faktor 10 steigern. Das würde dann bedeuten 10%, aber dann würden wir wahrscheinlich anfangen, unser Gehirn zu kochen. Einfach aufgrund der eigenen Energie, die wir nicht bei der 25 Watt haben, sondern 200 Watt. Die künftigen Computersysteme, also KI-Systeme, werden Menschen beraten und die Menschen werden dem Rat immer mehr folgen. Das ist einfach so, wenn du einen guten Berater hast, dann folgst du dem. Und je besser der wird, desto mehr wirst du dem folgen. Die Transistoren kommen zum Schluss jetzt in die Sättigung mit der 2-Nanometer-Technologie. Ich denke, damit sind wir am Ende.
Das folgende ist ein Gespräch mit Professor Dr. Rainer Waser, einem der weltweit führenden Köpfe des neuromorphen Computings und einem der Pioniere des Memristors, also dem Bauteil, das den Computer von Grund auf neu denken und das Energieproblem der KI an der Wurzel lösen könnte. Rainer Waser ist Physiker, Chemiker und Elektrotechniker in einer Person und Brücken zwischen den Disziplinen zu bauen, war, wie er selbst sagt, der Antrieb seines Lebens. 1992 wird er als Professor an die RWTH Aachen berufen. 1997 übernimmt er zusätzlich die Leitung der Sektion Elektronische Materialien am Forschungszentrum Jülich. Über Jahrzehnte klärt er auf theoretischer wie experimenteller Ebene auf, was beim sogenannten resistiven Schalten auf der Ebene einzelner Atome wirklich passiert. Mit einem H-Index von rund 122 über 71.000 Zitationen und mehr als 1000 Publikationen zählt er zu den meistzitierten Forschern seines gesamten Feldes und ist als einer der World Best Scientists 2026 gelistet. Für sein Lebenswerk erhält er 2014 die höchste deutsche Forschungsauszeichnung, den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis sowie den Tsung Ming Tu-Preis, die höchste akademische Auszeichnung Taiwans. Er koordiniert zudem mit Neurotech ein vom Bundesforschungsministerium mit 36 Millionen Euro gefördertes Großprojekt für neuromorphe Hardware im Raum Jülich-Aachen, wurde im Februar 2025 zum Seniorprofessor der RWTH ernannt und erlebt im selben Jahr, wie sein Lebenswerk dann Realität wird. Seit Mai 2025 fertigen Infineon und TSMC seine oxidbasierten Memristor-Zellen in Serie ab sofort in allen künftigen Mikrocontroller-Generationen. Sein Bauteil wandert damit gerade also in Millionen von Geräte. In diesem Gespräch sprechen wir über den von Neumann Flaschenhals und den enormen Energiehunger der KI, über das menschliche Gehirn als Vorbild, über Memristoren, was das eigentlich ist und das Rechnen direkt im Speicher, über die Frage nach Bewusstsein und Superintelligenz sowie seine großen Prognosen für 2075. Und falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Leonard Schwedding und hier bei Everlast AI dreht sich alles um künstliche Intelligenz im Geschäftskontext. Wir selbst sind Marktführer für KI-Implementierung im Mittelstand und haben die letzten Jahre über 3500 KI-Projekte erfolgreich für mittelständische Familienunternehmen, HIN Champions und europäische Weltmarktführer umgesetzt. Und meine persönliche Mission ist es, dieses Wissen rund um künstliche Intelligenz und die Technologien der Zukunft für jeden einfach verständlich zu übersetzen und zugänglich zu machen. Wenn dich diese Gespräche weiterbringen, dann lass gerne ein Like da und teile deine Meinung in den Kommentaren. Und nun springen wir direkt rein in das Gespräch mit Rainer Waser. Rainer, als Jugendlicher hattest du ein eigenes Chemielabor, zunächst im Kinderzimmer. Nach einem Vorfall mit Funkenflug musstest du deine Eltern dann versprechen, erst dann wieder zu experimentieren, wenn du ernsthaft studierst. Was ist da vorgefallen?
Ja, okay. Als Jugendlicher hatte ich vielfältige Interessen. Und eines der Interessen, auch ein intensives Interesse, war Chemie. Und ich nenne es mal Eventchemie. Ja, also gerade so zu Silvester habe ich Funkenregen erzeugt und wir haben Nebelmaschinen gebaut, wir haben Cracker gebaut und ich hatte zum Glück in der Nähe eine Apothekerin, die mir nach und nach eigentlich alles verkauft hat, was ich haben wollte. Und dann gab es den Fall, dass ich mit weißem Phosphor gespielt habe und obwohl ich das eigentlich wusste, wie ich das handzuhaben hatte, unvorsichtig war, sodass ein kleiner Teil sich entzündet hat und dabei ein Loch in den Vorhang und den Teppich gebrannt hat. Die Löcher waren zwar nicht groß, so vielleicht so, ja, aber das Ganze war nicht mehr vertuschbar. im Gegensatz zu manchen anderen Dingen, die ich so gemacht habe. Das bedeutete, dass meine Eltern dann gesagt haben, also das wird leider alles eingestellt und ich darf erst das Chemielabor wieder aufmachen, wenn ich ernsthaft studiere, was ich ja dann ein Jahr später auch gemacht habe.
Ja, aber das zog sich ja dann weiter wie ein roter Faden durch dein Leben, auch bis ins Studium. Auch dort hattest du eine Wette am Laufen, als dir in der Promotion das Geld für ein Potentio starten fehlte, hattest du mit deinem Doktorvater eine Wette am Laufen. Was genau ist da vorgefallen und was war da die Motivation dahinter?
Ja, mit meinem Doktorvater habe ich in der Tat auch eine Wette abgeschlossen oder abschließen müssen, denn nach einiger Entwicklungszeit zum Aufbau eines automatisierten elektrochemischen Messplatzes, dem ersten automatisierten Messplatz an dem Institut, nachdem diese Entwicklung deutlich länger gedauert hat als ursprünglich von mir geplant, ich war immer ein bisschen optimistisch, habe ich festgestellt, dass ein zentrales Gerät in der Elektrochemie, ein sogenannter Potentiostat, der in dem Arbeitskreis vorhanden war, dass der für mich an meiner Messanlage völlig untauglich war, weil das ein Billiggerät war, wo die sogenannte Arbeitselektrode auf Masse gelegt war. Und da ich die Arbeitselektrode mit meinem Steuersystem ansteuern musste, ging das natürlich nicht. Dann hat mein Doktorvater gefragt, was wir machen. Ich habe gesagt, entweder kaufen wir so ein System in England. Ich war kurz vorher auf einem Pre-Doc-Jahr in England. Wir kaufen es in England und das hätte allerdings 5.000 Pfund gekostet und da ist er dann aus den Latschen gekippt. Und alternativ habe ich gesagt, könnte ich auch so ein Ding selbst bauen, ja. Und das hat ihm natürlich auch nicht gepasst, weil die andere Sache schon länger gedauert hat als gedacht. Und dann hat er mich recht böse gefragt, wie lange das denn dauert. Weil ich eingeschüchtert war, habe ich gesagt, eine Woche. Gut, dann haben wir gewettet, wenn ich das in einer Woche schaffe, so ein System hinzubekommen, dann würde er mich zum Abendessen einladen. Ansonsten müsste es andersrum passieren. Gut, das war in der Tat die arbeitsreichste Woche in meinem Leben, denn ich habe von den beiden Grundprinzipien, die ich dann im fliegenden Aufbau erstmal realisiert habe, dann nach und nach das gesamte System aufgebaut, habe also Platinen geätzt, gebohrt, Tag und Nacht gearbeitet und hatte dann auch mit Hilfe der mechanischen Werkstatt, die mir das Gehäuse und alles sowas sehr schön zurechtgemacht hat, dann am Ende dieser Woche ein System, das gelaufen ist. Ja, da war ich total froh drüber. Dann ist mein Doktorvater noch 2 Stunden, bevor die Deadline eigentlich war, ins Labor gekommen, wollte gucken. Dann habe ich gesagt, Sie sind 2 Stunden zu früh. Dann hat er gesagt, er will ja nur mal gucken. Dann habe ich gesagt, okay, gucken Sie, das läuft gerade, ist es zum ersten Mal gelaufen. Und dann hat er gesehen, wie eine Stromspannungskurve einer elektrochemischen Messzelle auf meinem XY-Schreiber gezeichnet worden ist. Und dann hat er gesagt, ja, wer sagt mir, dass ich die Kurve nicht einfach einprogrammiert hätte, ja? Und da habe ich gesagt, ja, ziehen Sie doch einfach mal die Arbeitselektrode ab. Dann hat er die abgezogen und das Signal ist sofort auf Null gesunken, ja? Und damit war er überzeugt und ich hatte die Wette gewonnen.
Ja, sehr beeindruckend. Da werden wir jetzt gleich auch darauf zurückkommen, was das für neuromorphes Computing und die KI bedeutet. Denn heute wird ja viel über den Energiehunger der KI diskutiert. Würde man alle Rechenzentren der Welt zu einem einzigen Land zusammenfassen, ich habe das mal nachgeschaut, dann läge dieses Land laut der Internationalen Energieagentur schon 2030 auf Platz 6 der größten Stromverbraucher der Welt und würde mehr verbrauchen als ganz Japan heute. Und genau darüber werden wir jetzt in aller Tiefe sprechen, also über neuromorphes Computing, Memristoren, die nächste Ära der KI und viele weitere Themen. Doch zunächst ist es wichtig, damit man die Relevanz dessen versteht, den von Neumann-Flaschenhals zu verstehen. Was ist der von Neumann-Flaschenhals?
In den heutigen Computern sind die Prozessoreinheiten und die Speicher auf dem Chip und auch neben dem Chip voneinander getrennt. Ja? Das bedeutet, die Daten müssen mit einer Gigahertz-Rate zwischen Prozessoreinheit und Speicher hin und her geschaufelt werden. Ja? Auf einem breiten Bus von, sagen wir mal, 32, 64 Bit. Und dieses Hin- und Herschaufeln, das ist der von Neumannsche Flaschenhals, das dauert erstens und andererseits verbraucht sehr viel Energie. Die meiste Energie, die frei wird, wird dadurch verbraucht. Das liegt daran, dass alle Leitungen, die zwischen den beiden Systemen verlaufen, Kapazitäten haben, die dann in dem Takt auf- und abgeladen werden müssen. Und das setzt einfach elektrische Energie in Wärme um. Ja, das ist der von Neumannsche Flaschenhals.
Ja, und jetzt ist das ja im Wesentlichen seit 1945 schon bekannt. Warum ist das jetzt ausgerechnet bei den heutigen KI-Systemen plötzlich wieder so ein großes Problem?
Das liegt daran, dass die Menschheit spätestens 2016 erkannt hat, als nämlich die KI AlphaGo den Weltmeister in dem Go-Spiel besiegt hat, wie mächtig KI sein kann. Und KI ist nun mal extrem energiehungrig, denn sie basiert auf der untersten Ebene auf neuronalen Netzen, also künstlichen neuronalen Netzen mit neuronalen Synapsen. Und aktuelle KI-Modelle basieren auf mehreren Billionen, und zwar deutsche Billionen, das sind eine deutsche Billion sind 1000 Milliarden Parametern, also Synapsen. Zum Vergleich, das menschliche Gehirn hat etwa 100 Billionen Synapsen. Es kommt also schon langsam in die Nähe. Ja? Das sind aber die großen KI-Modelle auf den Cloud-Rechnern, also auf den KI-Rechnern. Und das ist, weil einfach die KI diesen Siegeszug angetreten hat und gleichzeitig extrem energiehungrig ist, ja, haben wir dieses Problem, das wir gerade besprechen.
Jetzt nimmt man ja gerne den Vergleich, um dieses Energieproblem zu wirklich in der Tiefe zu verstehen, dass man sich den Menschen anschaut und das menschliche Gehirn, das braucht ja nur rund 25 Watt, während die Simulation von nur einer halben Million Neuronen auf einem Supercomputer 2,5 Megawatt braucht. Also das Gehirn, das hat dieses Problem, diesen von Neumann-Flaschenhals nicht. Wieso? Was macht das Gehirn hier besser? Also wieso ist das Gehirn so unfassbar viel effizienter?
Gut, man muss zunächst mal in Betracht ziehen, dass dieser Vergleich bewusst natürlich auch für Vorträge etwas nicht ganz korrekt ist. Denn wenn du eine Simulation hast und das mit dem simulierten Gegenstand vergleichst, dann braucht die Simulation auf einem normalen Rechner immer viel, viel, also um Größenordnung mehr Energie. Also nimm dir als wirklich extremes Beispiel jetzt mal nicht programmierbare Logik, sondern nimm dir ein Glasprisma. Mit einem Glasprisma kannst du weißes Licht spektral zerlegen in die einzelnen Farben. Das ist mathematisch gesehen natürlich eine hochkomplexe Angelegenheit. Wenn du das auf einem Rechner simulierst, ja, dann verbraucht das extrem viel Energie, obwohl dieser Prozess physikalisch, also in dem eigentlichen physikalischen System, praktisch überhaupt keine Energie verbraucht. Das zeigt, dass Simulation im Vergleich mit dem simulierten Gegenstand kein echter Vergleich ist. Aber was dennoch wichtig ist, wir haben in unserem menschlichen Gehirn sogenannte Computing in Memory. Also wir rechnen an den Stellen, wo gespeichert wird, nämlich an den Synapsen. Da wird gerechnet und gleichzeitig gespeichert. Damit vermeiden wir diesen von Neumannschen Flaschenhals. Ja, bei uns ist Speicher und Prozessor nicht getrennt.
Ein weiterer Vorteil vom Gehirn ist jetzt die massive Parallelität. Also ein Transistor schaltet milliardenfach schneller als ein Neuron. Trotzdem schlägt das Gehirn den Computer, weil es eben ja enorm parallelisiert. Kannst du das nochmal erklären? Also welche weiteren Vorteile hat das Gehirn gegenüber dem Computer?
Also in der Tat, das Gehirn hat eine extreme Parallelität, wie du es erwähnt hast. Und da kommen neben den 86 Milliarden Neuronen noch hinzu, dass jedes Neuron 1000 bis 10.000 Synapsen hat. Ja, damit kommen wir auf diese 100 Billionen, die wir eben erwähnt haben. Und diese Parallelität schafft natürlich bei weitem noch überhaupt kein Rechner weltweit. Ja, das ist völlig unmöglich. Und gleichzeitig aber ist die Taktrate, also die Rate, mit der das Gehirn arbeitet, um viele Größenordnungen langsamer als ein Rechner. Ja? Das Gehirn arbeitet, die Neuronen takten so im Bereich von 10 bis 20 bis 30 Millisekunden. Und ja, die Rechner arbeiten im Nanosekundentakt, ja. Darüber hinaus muss man bedenken, dass im Gehirn ein sogenanntes Event-Based Computing passiert. Das heißt also, der Energieumsatz passiert wirklich nur dann, wenn gerechnet wird an der Stelle. Und wenn man mal guckt, wie viele Synapsen gleichzeitig aktiv sind im Menschen, stellt man fest, das ist ungefähr 1%. Das kann auch nicht allzu viel mehr sein. Es gibt zwar irgendwelche Gurus, die sagen, wir können mit irgendwelchen Tricks deine Rechenleistung Faktor 10 steigern. Das würde dann bedeuten 10%, aber dann würden wir wahrscheinlich anfangen, unser Gehirn zu kochen. Einfach aufgrund der eigenen Energie, die wir nicht bei der 25 Watt haben, sondern 200 Watt. Und das mag ein biologisches System nicht, das so kompakt ist.
Die meisten wissen nicht, dass hinter all diesen Videos hier ein großartiges Rechercheteam von Everlast AI steckt, das jeden Tag die KI-News, Updates und Trends herausrecherchiert, die wirklich relevant für alle sind, die von all diesen technologischen Entwicklungen profitieren wollen. Da jedoch nicht jeder diese Möglichkeit hat und es im Tagesgeschäft oft schwer ist, den Überblick über alles zu behalten, haben wir mit KI-Bubble den mittlerweile Nummer 1 KI-Newsletter im gesamten Dachraum aufgebaut. Du erhältst dort zu 100% kostenfrei jeden Tag die wichtigsten Updates aus den Bereichen KI, Robotik, Technologie und Zukunft, die bereits heute darüber entscheiden, was morgen Realität ist, und das so kompakt aufbereitet, dass du jeden Tag in wenigen Minuten auf dem neuesten Stand bist, ohne selbst recherchieren zu müssen. Trag dich also jetzt kostenfrei unter kibubble.news für deinen täglichen KI-Newsletter direkt in dein E-Mail-Postfach ein. Den Link findest du ebenfalls in der Videobeschreibung, und damit zurück ins Video. Was jetzt, finde ich, nochmal wichtig ist, um dieses Problem, also in Bezug auch auf die Energieineffizienz der aktuellen heutigen KI wirklich zu verstehen, dass es ja im Wesentlichen auch so ist, dass die eigentliche Berechnung, du hast ja gerade auch den von Neumannschen Flaschenhals erklärt, dass die eigentliche Berechnung vielleicht nur 1% ausmacht und 99% ist eben dieses Hin- und Herschaufeln der Daten, so wie du es beschrieben hast. Also kannst du das vielleicht nochmal erläutern, wieso genau dieser Teilbereich eigentlich so ein wesentliches Problem ist?
Dieses 1%, was ich erwähnt habe, das bezog sich auf die Aktivität im Gehirn. Wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Gehirn gucken würde, dann würde man feststellen, zu diesem Zeitpunkt sind ungefähr 1% der Synapsen aktiv. Ja, alle anderen sind in dem Moment gerade in Ruhe. Das wechselt natürlich ständig. Das sind im Prinzip alle irgendwann aktiv, aber nicht alle gleichzeitig. Ja, ganz wichtig. Beim Computer ist es halt so, dass in der Tat dieser von Neumannsche Flaschenhals, also das Hin- und Herschaufeln der Daten über diesen Bus zwischen Prozessor und Speichereinheit, dass das einen großen Teil der Energie, wahrscheinlich auch so circa 99% der Gesamtenergie, die auf den Chips frei wird, frisst.
Ja, und genau hier setzt ja jetzt der Memristor an. Also deine Antwort auf dieses Problem, es gibt ja vielerlei mögliche Wege, wie man dieses Problem jetzt adressieren kann. Und deine Antwort daraus sind memristive Bauelemente. Was genau hat es damit auf sich? Also was genau ist ein Memristor?
Also zunächst mal recht allgemein, ein elektrischer Widerstand, also in Englisch ein Resistor. Wenn der einen Speicher hat, der den Zustand des Widerstands, den Widerstandswert abspeichern kann, nachdem der angeregt worden ist, zum Beispiel mit einem elektrischen Stimulus, und eingestellt werden kann, also ein Gedächtnis hat, dann hat man einen Resistor mit einem Speicher, also einen Widerstand mit einem Speicher, einen Resistor mit Memory, und das Ganze zusammengefügt ist dann memristiv. Diese Darstellung, die ich dir jetzt gegeben habe, das ist die allgemeine akzeptierte Definition von memristiven Bauelementen.
Und inwiefern kann ein Memristor dieses Problem jetzt lösen? Also was genau ist der technische Ansatz, um die vorhin beschriebenen Energieprobleme der, vor allem auch der KI heute zu umgehen oder auch zu adressieren?
Wenn man an einer Stelle, also in dem Fall einem Widerstand, einen Wert speichern kann gleichzeitig, dann kann man, sagen wir mal, in erster Näherung oder wirklich grob versuchen, damit eine Synapse nachzubilden. Denn eine Synapse in unserem Gehirn, in unseren Neuronen, ist ja auch ein Gewicht. Also die Kopplungsstärke zwischen zwei Neuronen wird durch das synaptische Gewicht, also durch die Synapsen, bestimmt. Damit haben wir einen Vergleich des Memristors oder des memristiven Bauelementes mit der biologischen Synapse. Und damit hätte man einen guten Schritt in die Richtung auf eine deutlich höhere Energieeffizienz.
Kannst du diesen allgemeinen Ansatz vielleicht auch nochmal erklären? Also im Wesentlichen geht es ja um nochmal auch einen ganz anderen Ansatz des Computings grundsätzlich. Also heutzutage hat man ja diese enormen GPU-Data-Center. Also letztlich geht es ja um neuromorphes Computing. Also dieser Ansatz, der geht ja weit über den reinen Memristor hinaus. Also vielleicht kannst du nochmal so einen Überblick über dieses Feld des neuromorphen Computings geben und inwieweit sich das im Allgemeinen auch unterscheidet, was versucht neuromorphes Computing anders zu machen und besser zu machen auch als andere Ansätze.
Gut, da muss man natürlich etwas unterscheiden. Neuromorphes Computing, das wird teilweise für sehr unterschiedliche Ansätze verwendet, teilweise auch für die Standard-CMOS-Technologie, wenn die zum Beispiel in GPUs hineingeht, statt in CPUs, also in diese grafischen Prozessoreinheiten. Die sind natürlich schon deutlich energieeffizienter als die CPUs, die Standardprozessoren, die wir in all unseren Rechnern haben. Aber wenn wir von Neuromorphen Computing sprechen, und wahrscheinlich kommst du nachher auch nochmal auf unser Projekt Neurotech zu sprechen, dann sprechen wir von Neuromorphen Computing auf der Basis von memristiven Bauelementen. Und damit wollen wir eben diese sozusagen vorteilhaften Eigenschaften, energieeffizienten Eigenschaften der künstlichen Synapsen, also der memristiven Bauelemente, ausnutzen für neuromorphes Computing.
Ja, die Frage ist ja nun, wenn das so toll ist und theoretisch ja alles so gut funktioniert mit den Memristoren und dem neuromorphen Rechnen, dann stellt sich ja die Frage, warum steckt das heute nicht in jedem Rechner und wieso wird KI nicht über neuromorphes Computing gerechnet? Also welche ungelösten Probleme gibt es noch, die das Ganze verhindern? Gibt es da noch größere Herausforderungen, Flaschenhalse, wieso sich neuromorphes Computing noch nicht breitflächig durchgesetzt hat?
Ja, das sind mehrere Punkte. Zunächst mal die Einführung von memristiven Bauelementen in die Standard-CMOS-Technologie, und das müsste es ja sein, zumindest in sehr weiten Schritten, ist eine ziemliche Herausforderung technologisch. Es ist ja so, dass es durchaus schon im ersten Schritt passiert ist. Das heißt, die Firma Infineon gemeinsam mit TSMC, die haben schon seit 2022 memristive Elemente, oxidbasierte memristive Elemente, die sie mit uns zusammen entwickelt haben, in die Fertigung gebracht. Und das ist heute in der Massenfertigung. Also ich denke, das ist ein sehr wichtiger erster Schritt. Aber warum das noch nicht neuromorphes Computing ist, das ist eine weitere Herausforderung. Denn das ist ja im Moment noch die klassische Anwendung. Das heißt, die memristiven Elemente, unsere oxidbasierten memristiven Elemente ersetzen Flash-Elemente, weil sie besser skalierbar sind, also miniaturisierbar sind, weil sie energieeffizienter sind. Das ist ja die wichtige Frage. Aber für neuromorphes Computing muss man ganz andere Rechnerarchitekturen aufbauen. Ja? Und das muss irgendjemand machen. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand. Da müssten Fabriken hingehen und müssten sagen, okay, wir setzen jetzt voll da drauf. Das heißt, es muss denen erstmal gezeigt werden, dass es im kleinen Maßstab erstmal geht, funktioniert. Und das ist Ziel unseres Neurotech-Projektes. Und parallel dazu gibt es noch den Zukunftscluster NeuroSys, der von Professor Lemme, Max Lemme, gesteuert wird. Und das muss alles erstmal gezeigt werden, und dann muss die Industrie das aufgreifen und auch wirklich in ihren Systemen nutzen. Und das geht natürlich nicht so schnell. Auch die Industrie, auch wenn es Hightech-Industrie ist, dann ist die auch langsam. Ja? Und das betrifft nicht Deutschland oder Europa, sondern die Welt. Also auch die Amerikaner sind da nicht beliebig schnell und auch die Chinesen nicht, ja. Also das ist natürlich noch sind noch Schritte. Dann muss man darüber hinaus sagen, dass auch unsere memristiven Bauelemente natürlich Herausforderungen haben. Die sind auch nicht ideal. Die haben Herausforderungen der Variabilität, der Zuverlässigkeit. Das sind ja die Punkte, auf denen wir mit Infineon zusammengearbeitet haben und die wir so weit lösen konnten, dass die das immerhin in ihre Mikrocontroller reingebracht haben. Aber das braucht seine Zeit.
Was sind die Use Cases, in denen diese auch eingesetzt werden?
Ja, Mikrocontroller sind ja Mikroprozessoren mit Peripherie drumherum. Das sind Mikrocontroller und die werden in vielen Geräten und vielen Systemen, zum Beispiel in der Automobiltechnik, eingesetzt. Und Infineon ist das ein sozusagen Hauptumsatzpunkt in deren Portfolio. Und dort wird es immerhin eingesetzt. Ich finde, das ist ein sehr guter erster Schritt. Und da müssen wir einfach sehen, wie weit sich das verbreitet.
Also welche Ansätze gibt es überhaupt und mit welchem Ansatz arbeitest du letztlich auch federführend?
Ja, zunächst mal, Memristor heißt ja nur ein Widerstand, der den Wert speichert, ja, also als Memory. Deswegen gibt es diesen Ausdruck Memristor bzw. memristives Bauelement. Das können sogenannte Phasenwechselmaterialien sein. Die gibt es ja auch als Speicher oder als Speicherkonzept. Das heißt, ein Umschalten zwischen in einem höheren sogenannten Chalkogenid, das sind Telluride, ja, das sind in dem chemisch gesehen in der gleichen Hauptgruppe weiter oben stehende Elemente, die schwerer sind und die können Verbindungen bilden, die man kristallin oder amorph herstellen kann, ja, indem man sie abschreckt, also ein kurzer Spannungspuls drauf, dann schmilzt das System mikroskopisch auf. Und wenn es dann abgeschreckt wird, dann ist es amorph. Dann hat es einen höheren Widerstand, als wenn man es etwas langsamer abkühlen lässt, dann wird es kristallin. Und das ist dann auch ein memristives Element, verständlicherweise. Das ist die zweite, also neben unseren redoxbasierten Systemen ist das das zweite. Und das dritte sind magnetoresistive Elemente, wobei die magnetischen Eigenschaften und der Widerstand von magnetischen Eigenschaften eingestellt werden kann über die Magnetisierung, die man dann auch elektrisch steuern kann. Aber dort hat man das Problem, dass der Widerstandshub, also zwischen dem niedrigen Widerstand und dem höheren Widerstand, nicht so groß ist. Es sind nur 20-30%, während das bei uns, bei den memristiven Bauelementen, den Oxiden, redoxbasierten Oxiden, durchaus bis zu 2 Größenordnungen sein können, also viel, viel mehr. So hat jedes Konzept seine Vor- und Nachteile. Dafür sind, wären die magnetoresistiven Bauelemente viel häufiger zu beschreiben als unsere Elemente. Also gibt viele Vor- und Nachteile.
Ja, kannst du das nochmal näher erläutern? Du arbeitest ja mit redoxaktiven Metalloxiden, so wie du es gerade schon angedeutet hast. Wie funktioniert das genau und was ist das Besondere an diesem Ansatz?
Dieser spezielle Ansatz beruht darauf, dass in einem sehr kleinen Volumenelement von einigen Kubiknanometern Ionen wandern. Und zwar zum Beispiel können das Sauerstoffleerstellen sein, also im Ionengitter Plätze, wo Sauerstoff eigentlich hingehört, aber nicht vorhanden ist. Oder es können Kationen interstitials sein, also Zwischengitterplätze von den Metallkationen, die dann ebenfalls wandern können. Beide Spezies können wandern und je nach Typ von Metalloxid tritt die eine Spezies auf oder die andere Spezies. Aber wenn das passiert, das sind ja elektronisch gesehen Donatoren, also elektronenabgebende Ionen, dann können die an dieser Stelle, weil sie Elektronen abgeben, die elektronische Leitfähigkeit verändern, also zum Beispiel erhöhen, dort wo sie hinwandern. Und das führt dann dazu, dass der Widerstand des gesamten Bauelementes sich verändert. Das ist im Prinzip noch ein bisschen komplizierter, weil im Prinzip eine elektrostatische Barriere an der Grenzfläche zwischen dem Oxid und der Metallelektrode, dass diese Barriere verändert wird durch diese Ionenwanderung. Aber wichtig ist, dass durchaus bis zu 2 Größen oder sogar teilweise mehr an Widerstandsänderungen auftreten kann. Und das ist ein großer Vorteil von diesen redoxbasierten Oxiden. Darüber hinaus sind die auch sehr schnell, Dieses Schalten ist sehr schnell.
Jetzt hatte ich hier zum Beispiel auf dem Kanal schon mal jemanden, der von Photonik berichtet hat. Auch das wäre ja prinzipiell ein Ansatz. Kannst du da vielleicht nochmal einen Überblick darüber geben? Also welche Ansätze gibt es überhaupt noch? Und was ist natürlich auch deine Meinung zu Technologien und Ansätzen wie der Photonik?
Ich verfolge nicht alle Ansätze weltweit. Das muss man auch ganz klar sagen. Die photonischen Ansätze kennt man natürlich ansatzweise. Da stellt sich für mich die Frage, hat natürlich gewisse Vorteile. Der Referenz, die man nutzen kann, das hat einfach. Aber es gibt natürlich die Frage nach dem Speichern. Dort muss die Information gespeichert werden. Das kann ich nicht ganz klar sehen, wie das passieren kann. Selbst Phasenwechselmaterialien, die ja im optischen Bereich eingesetzt werden, sehe ich da noch nicht direkt. Darüber hinaus, aufgrund der Wellenlänge des Lichtes, kann man das nicht beliebig miniaturisieren, also längst nicht so weit wie zum Beispiel die redoxbasierten Oxide. Also es sind so Fragen, die ich hätte, die geklärt werden müssten von den Kollegen. Das sind mögliche Ansätze. Es gibt auch durchaus noch Ansätze, das neuromorphe Computing mit dem Quantencomputing zusammenzubringen. Aber das ist wieder eine ganz andere Kiste. Da müsste man dann ins Quantencomputing hineingehen. Da bin ich auch absolut kein Spezialist. Aber auch da frage ich mich, da gibt es Speicher im Quantencomputing? Also ich persönlich kenne noch keine. Ich bin der Meinung, die Quantencomputing-Leute verlassen sich alle noch auf das konventionelle Computing oder vielleicht auch Members dieser Elemente, weiß ich nicht. Jedenfalls ist das für mich noch ein großer Weg, der zu gehen ist. Und man müsste natürlich dort auch sehen, welche sozusagen Anwendungsmöglichkeiten gibt es. Es gibt natürlich bestimmte Anwendungsmöglichkeiten, Kryptographie, das ist ganz klar ein Paradebeispiel im Quantencomputing. Da funktioniert es auch ganz fantastisch. Aber sozusagen die breite Palette an Softwareanwendungen, die wir heute auf dem Großcomputer, Großrechner verwenden, ich weiß nicht, wie viel davon wirklich auf dem Quantencomputer übertragbar wären. Ja? Das sind alles so Fragen, die ich persönlich hätte, aber die ich nicht, bis jetzt nicht verfolgt habe.
Meine Frage ist, war das aus deiner Sicht ein Fehler, also dass man sich auf Binärlogik damals festgelegt hat und hätte die Computergeschichte, vor allem auch die KI-Entwicklung, anders verlaufen können, schneller verlaufen können vielleicht auch, wenn man damals einen anderen Weg gewählt hätte?
Zunächst mal ist es so, dass damals in der Tat verschiedene Wege verfolgt worden sind. Insbesondere gab es schon sehr früh analoge Computer. Ja? Das gab elektronische Schaltungen, die ganze Differentialgleichungen lösen konnten, analog. Allerdings hat sich im Laufe der Geschichte, gerade in den 70er, 80er, 90er Jahren, herausgestellt, dass die Digitaltechnik einfach viel flexibler ist und viel weiter miniaturisierbar, sodass die sich bis heute durchgesetzt hat. Bei den memristiefen Bauelementen wird durchaus untersucht, ob man dort quasi analog rechnen kann, das heißt also ternär, quaternär und so weiter. Das ist ansatzweise durchaus möglich, das ist auch gezeigt worden schon, aber auch dort spielt natürlich die Frage der Variabilität wieder hinein. Es hat ja keinen Sinn, wenn man das in beliebig viele Teile, also Schritte unterteilt und dann überlappen die Fenster der einzelnen Bits oder binären Zustände oder der einzelnen Zustände. Auf der anderen Seite muss man sich überlegen, was macht das Gehirn? Auch das Gehirn arbeitet zwar nicht binär, sondern mit mehreren Bitzuständen, aber wie viel sind das? Wenn man sich, wenn man da reinzoomt und sich die Synapsen und die Endstellen der Synapsen ansieht, dann sieht man, dass dort Vesikel drin sind, die ausgeschüttet werden. Ja? Neurotransmitter werden aus Vesikeln ausgeschüttet. Und in einem Endköpfchen sind aber nur maximal 28, 30 Vesikel vorhanden. Das heißt also, damit ist die Auflösung festgelegt. 32, das sind 2 hoch 5, also mehr als 5 Bit macht die Biologie auch nicht.
Ich würde nun gern ein Gedankenexperiment mit dir machen, und zwar in zwei Richtungen. Einerseits mit Blick in die Vergangenheit, angenommen die ternäre Logik hätte sich damals durchgesetzt und die gesamte Industrie hätte ihren Fokus entsprechend anders ausgerichtet. Andererseits mit Blick nach vorne, angenommen memristive Bauelemente machen es heute möglich, verstärkt analoge oder ternäre Logik zu nutzen. Welche Vorteile hätte es, nicht auf die Binärlogik beschränkt zu sein?
Ja, gut, man kann natürlich, also Ternär wird auch nicht reichen. Also man braucht schon bis zu 5 BIP, würde ich sagen, haben. Und dann hätte man etwas, ein echtes Pendant zu den biologischen Synapsen. Das wäre natürlich ein großer Vorteil, aber man müsste auch das natürlich im System hineingießen. Und das ist natürlich auch noch ein weiter Weg. Also erstmal der Weg, das Bauelement wirklich dahin zu bringen, dass wir bis zu 5-Bit-Auflösung zeigen. Ich meine, das ist durchaus in Einzelsystemen gezeigt worden, aber noch nicht in der Masse. Ja, das ist bei Weitem noch nicht der Fall. Und dann müsste man das wiederum einkoppeln in ein gesamtes System, Hardware-System, Software-System. Das ist natürlich ebenfalls noch ein weiter Weg.
Wäre es aus deiner Sicht nicht auch ein Vorteil, unabhängig von der Energieeffizienz, über die wir bisher hauptsächlich gesprochen haben, dass sich Memristoren deutlich besser parallelisieren lassen? Wir hatten eingangs ja über die enorme Parallelität des Gehirns gesprochen. Könnte uns das deutlich schneller zu einer künstlichen Superintelligenz bringen? Und welche weiteren Vorteile ergeben sich daraus?
Wie gesagt, Memristoren, wenn man eine quasi binäre, quasi analoge Verfahrensweise dort nutzen könnte, dann hätte das gewisse Vorteile, aber die müssten auch erstmal genutzt werden können, ja, sowohl hardwaremäßig als auch softwaremäßig. Also das geht mit Sicherheit nicht so schnell, wenn es überhaupt möglich ist. Das muss sich erst zeigen. Darüber hinaus ja, kann man natürlich die memristiven Bauelemente, wenn man sie erst in großer Menge präzise genug fertigen kann, kann man die auch parallelisieren, ja, egal ob binär oder quaternär. Das ist ja auf dem Chip möglich. Auf dem Chip würde man ganz viele parallelisieren, also parallel betreiben, so wie es ja heute auch schon mit den Rechnern gemacht wird, mit den Multiprozessor-Chips und so weiter. Also da ist in der Parallelisierbarkeit schon einiges möglich, unabhängig von der Bitauflösung. Aber wie gesagt, das Gesamtsystem, da ist man noch ziemlich weit entfernt. Und dann die Frage der künstlichen Superintelligenz, das ist eine ganz andere Frage, denn das könnte man ja auch im großen Rechenzentrum realisieren. Und ich würde sagen, man kann darüber diskutieren, ob die heutige KI, die großen Modelle, ob die bereits, die haben mit Sicherheit schon ein Weltmodell. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Denn wenn du dich heute mit ChatGPT unterhältst oder mit Gemini oder was auch immer, dann bekommst du auf fast alle Fragen, eigentlich auf alle Fragen eine Antwort auf dem Niveau eines mittelguten Fachmanns, ja. Und das schafft man nur, wenn so ein System ein Weltmodell hat, ja, sonst geht es gar nicht. Also von daher, ich denke, das haben wir erreicht. Ja, das gibt die Weltmodelle in den großen KI-Systemen. Das heißt natürlich noch nicht, dass die Dinger Bewusstsein haben. Da muss man natürlich dann darüber diskutieren, erstmal, was ist überhaupt Bewusstsein und so weiter. Das ist eine ganz andere Frage. Aber zumindest die nächste Frage ist das schon AGI? Ja? Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche Leute, auch durchaus Fachleute, sind der Meinung, wir haben AGI bereits erreicht. Und es sieht aus meiner Sicht durchaus auch so aus, dass das der Fall ist. Aber dann die nächste Frage, bis hin zu einer Superintelligenz, ist natürlich nochmal ein deutlicher Schritt.
Könnten die neuronalen Netze, wie wir sie heute in den KI-Modellen sehen, auch auf memristiven Bauelementen laufen? Denn Hardware und Software müssen ja zusammenspielen, wie du schon sagtest. Würde das mit der Infrastruktur funktionieren, die gerade so massiv ausgebaut wird, oder müsste man auch die neuronalen Netze dann von Grund auf anders bauen?
Also zunächst mal, das ist auch ein Hauptziel, dass wir auch memristive Bauelemente in neuronale Netze hineinbringen. Ja? Ein Ziel von Neurotech zum Beispiel. Und das, wenn das erreicht wird und dann hochskaliert wird, dann in der Tat hätte man neuronale Netze auf der Hardware-Ebene, die heute noch in Silizium oder in GPUs nachgebildet werden. Und das wäre in der Tat ein großer Gewinn in der Energieeffizienz. Das ist ja sozusagen das Ziel, das wir verfolgen. Das ist ganz richtig. Aber zwischen einem Neurotech-Demonstrator mit, was weiß ich, 100 Memristoren und dann, was weiß ich, 10 Milliarden oder 10 Billionen, also 10.000 Milliarden Bauelementen in einem Computercenter, das ist natürlich ein riesen Unterschied. Ja, das ist, ja, da ist noch viel dran zu tun.
Weil du es jetzt schon ein paar Mal angeschnitten hast, woran arbeitest du da und wo steht die Praxis heute schon wirklich?
Zunächst mal müssen wir das Bild ganz allgemein festhalten, dass ich überhaupt nicht mehr arbeite. Ich meine, ich arbeite noch an vielen Sachen, aber nicht an Neurotech und an den direkten Forschungsprojekten, denn ich bin seit August 2024 im Ruhestand. Eigentlich im Unruhestand, aber ich lasse natürlich meine Nachfolger oder Nachfolgerin in dem Fall das Neurotech-Projekt weiter führen, weitertreiben. Nach allem, was ich mitbekomme, ist das gut im Zeitplan, gut im Plan. Das wird noch laufen bis Ende des Jahres und dann werde ich mir gerne anschauen, wie weit die Kollegen gekommen sind. Also ich denke, das ist ein sehr guter nächster Schritt. Darüber hinaus gibt es ja das Neurosys-Projekt. Oder es ist nicht ein Projekt, sondern es ist Zukunftscluster. Das ist ein ganzes Portfolio von Projekten und zwar entlang der vertikalen Wertschöpfungsgruppe, Kette. Neurotech ist mehr die horizontale Wertschöpfungskette in der gesamten Technologiebasis, ja, von der Abschaltungstechnologie, Integrationstechnologie, Simulationstechnologie, Messtechnik, Hardware-Schaltung, Hardware-Software-Kopplung und so weiter. Aber das ist horizontale Wertschöpfung. Neurosys setzt darauf auf und geht in die Vertikale. Das geht bis in die Ökonomie, bis in Anwendungsfälle, Spracherkennung und so weiter. Ja? Also das muss auch sich weiterentwickeln in der Richtung.
Was ist deine persönliche Einschätzung, also deine Prognose, wie der Markt am Ende funktionieren wird? Dass das Mooresche Gesetz so ziemlich am Ende ist, darüber ist man sich zum großen Teil bewusst, ja auch bei Nvidia. Damit stellt sich eigentlich nur noch die Frage, welcher Ansatz das nächste Paradigma prägen wird. Was ist deine persönliche Prognose dazu?
Das Mooresche Gesetz ist in der Tat, da gibt es ja verschiedene Elemente und die sind mehr oder weniger alle in der Sättigung. Die Transistoren kommen zum Schluss jetzt in die Sättigung mit der 2-Nanometer-Technologie. Ich denke, damit sind wir am Ende. Ich weiß nicht, man kann natürlich immer irgendwie ein Ende vorhersagen, da geht es doch noch ein Stück weiter. Vielleicht kommt TSMC irgendwann mit einer 1,5-Nanometer-Technologie, weiß ich aber nicht. Aber jedenfalls ist das Ende absehbar, auch schon seit einiger Zeit. Aber es gibt natürlich weitere Wege. Ich meine nicht nur die Parallelisierung, die ja immer weiter fortschreitet, aber zum Beispiel auch 3D-Strukturen. Das ist ja eins der Vorteile im Gehirn, dass wir nicht alles in 2D haben, sondern das ist schon eine Schicht von 5, 6, 7 Millimeter dicke, wo sich die ganzen Neuronen versammeln. Und das ist stark gefaltet wiederum und das macht unser Gehirn aus. Also die 3D-Technologie, das ist ein wichtiger Punkt. Da ist man auch dabei, auch in der Forschung. Es gibt einen neuen Sonderforschungsbereich zwischen Aachen, Jülich und Dresden. Ja. Wird auch gesteuert oder wird gemanagt durch Dresden. Aber die beiden großen Standorte, würde ich mal sagen, Rheinisches Revier oder Aachen-Jülich auf der einen Seite und Dresden auf der anderen Seite, wird es massiv voranbringen. Aber das ist zunächst mal Forschung. In der Industrie ist man auch schon auf einem guten Weg, aber das sind noch klassische Wege. Da ist noch viel dran zu tun, bis man echtes 3D hat. Das wird noch dauern.
Nicht einmal 5% aller KI-Nutzer weltweit arbeiten mit Claude. Und von diesen 5% nutzt nur ein Bruchteil Claude Code. Dabei ist es das mächtigste KI-Tool, das es aktuell gibt. Anthropic, das Unternehmen hinter Claude, hat selbst nicht einmal damit gerechnet, dass nicht nur Softwareentwickler ihr Leben mit Claude Code dramatisch vereinfachen, sondern dass gerade Nicht-Programmierer damit Dinge bauen, die vorher ein ganzes Entwicklerteam erfordert hätten. Doch das Problem ist, Claude Code ist so mächtig und so individualisierbar, dass die meisten schlicht überfordert sind und nicht wissen, worauf es wirklich ankommt, um echte Ergebnisse zu produzieren. Um dir als Zuschauer von Everlast AI daher die Abkürzung zu liefern, haben mein Team und ich die letzten Wochen einen umfassenden 7-Stunden-Komplettkurs aufgenommen, der dir von A bis Z alles einfach erklärt, von den Grundlagen über konkrete Use Cases, Vorlagen und Templates, die du 1:1 per einen Klick übernehmen kannst. Du kannst dir den Kurs jetzt noch unter claudecodekurs.de sichern oder direkt über den Link unter diesem Video. Während die meisten immer noch ihre Zeit mit ChatGPT verschwenden, kannst du dir jetzt einen enormen Wettbewerbsvorteil sichern. Also gehe jetzt auf claudecodekurs.de und damit zurück ins Video. Du hattest vorhin den Begriff AGI eingebracht und sagtest, du würdest sogar so weit gehen, dich der Einschätzung anzuschließen, dass wir wahrscheinlich schon dort sind. Was ist deine Benchmark dafür? Es gibt ja eine ganze Vielzahl an Benchmarks und den Turing-Test hat man lange als die ultimative Messlatte ins Feld geführt. Doch 2024 wurde ja schon mit GPT 4.5 im Wesentlichen gelöst. Was ist also deine ganz persönliche Benchmark für AGI?
Wie gesagt, das ist von bis, das ist keine ganz klare Definition. Und je nachdem, wie man fragt oder wo man welche Parameter man ansetzt, kriegt man auch andere Ergebnisse. Da wird man manchen Fällen sagen, man hat es noch nicht erreicht, aber es hat längst erreicht. Also das ist von bis. Ein wichtiger Punkt ist die Frage der Komplexität. Wenn wir uns ansehen, das Bewusstsein, ja, ich meine, das wird ja AGI wird immer im Zusammenhang mit Bewusstsein diskutiert. Ob es das ist nicht identisch, aber man muss das diskutieren. Da muss man erstmal fragen, was ist überhaupt Bewusstsein? Und dann kommt man sehr schnell auf die Definition von Singer, der vor 20 Jahren oder noch gesagt hat, Bewusstsein ist ein emergentes Phänomen. Ja, das ist ein Fall der Emergenz. Was heißt Emergenz? Emergenz ist, dass man neue Qualitäten erreicht, einfach aufgrund der Größe, aufgrund der Komplexität der Einzelsysteme. Um ein Beispiel zu nennen. Ein einzelnes Wassermolekül, ja, 2O. Da wird jeder zustimmen zu sagen, das ist nicht nass. Ja. Ein einzelnes Wassermolekül ist nicht nass. Aber trotzdem, viele von den Wassermolekülen in Interaktion bilden die Qualität der Nässe aus. Ja. Das ist so ein typisch emergentes Phänomen. Und das hat Wolf Singer gezeigt, ist auch im Bewusstsein zu sehen. Die Neuronen, die wir haben in kleinen Tieren, sind nicht prinzipiell anders als die Neuronen, die wir in unserem menschlichen Gehirn haben. Aber das menschliche Gehirn ist einfach von der Größe her viel, viel umfangreicher als das von Tieren. Und durch die Zunahme der Komplexität, also der Größe, ist irgendwann das Phänomen des Bewusstseins aufgetreten. Also Bewusstsein heißt zunächst mal Abbild der Umgebung. Gut, das gibt es natürlich auch bei kleinen Tieren. Dazu, das allein reicht nicht, aber man muss die Umgebung in dem System abbilden können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das System muss sich selbst kennen. Ja? Da gibt es ja das berühmte Spiegelexperiment bei Schimpansen und bei anderen Tieren, dass die sich selbst erkennen. Dass man nachweisen kann, die erkennen sich selbst. Dann braucht man darüber hinaus auch noch das Versetzen in andere Individuen, selben Spezies typischerweise. Das kennen wir natürlich von Menschen. So ein Kind von 3, 4, 5 Jahren fängt an, sich in andere Kinder oder in Erwachsene hineinversetzen zu können und zu sehen, aha, die erzählen was, was eigentlich nicht sein kann. Das ist eine Lüge. Ja? Das zu erkennen, das machen ganz kleine Kinder noch nicht. Die sind noch nicht in der Lage dazu. Also die Fremdperspektive, dritte Personperspektive. Und dann natürlich bei uns Menschen das philosophische Denken. Ja, das ist natürlich dann sozusagen der letzte Schritt, von dem wir nicht annehmen können, dass der bei Tieren, selbst bei Schimpansen und Gorillas, allzu ausgeprägt ist. Kann sein, dass es andersweise das so gibt, aber das ist noch nicht nachgewiesen, dass das ausgeprägt ist. Da habe ich natürlich eine gewisse Hoffnung in die KI, denn die KI hat sehr schön gezeigt, dass die Kommunikation von Tieren untereinander entschlüsseln kann und sehen können. Man kann dann sozusagen die Sprache von Tieren, zum Beispiel von Krähen untereinander, kann man entschlüsseln. Über KI ist festgestellt worden, dass Krähen offenbar über uns sprechen. Ja? Und zwar nicht nur über allgemein Menschen, sondern einzelne Menschen. Ja? Welcher Mensch ist uns wohlgesonnen, welcher ist uns nicht so wohlgesonnen und so weiter. Und geben diese Informationen sogar an ihre Kinder weiter. Das heißt also, wenn die Kinder noch gar nicht den entsprechenden Menschen gesehen haben, wissen die trotzdem schon über den Bescheid. Ja, also das ist ein erstaunliches Ergebnis der KI-Anwendung in der Tierkommunikation.
Dazu nur eine Frage, weil du gerade das Thema Interspecies Communication angerissen hast, dass dies durch KI möglich würde. Es gibt ja auch dieses Konzept des Interspecies Uplift. Also, dass man mit der Hilfe von KI unter anderem andere Spezies auf eine höhere Bewusstseinsstufe hebt. Hältst du das theoretisch für denkbar?
Gut, das ehrlich gesagt kenne ich noch nicht und stelle mir es auch ein bisschen schwierig vor. Denn gut, man könnte natürlich dann sehen, dass man die Kommunikation zwischen Mensch und Tier, ich meine, das gibt es ja schon seit langem mit Schimpansen, denen man alle möglichen Worte beibringen kann und die, wo man auch nachweisen kann, dass sie wirklich sinnvoll einsetzen, dass man das dann nutzen könnte, KI unterstützt nutzen könnte, um das weiterzutreiben. Das ist durchaus denkbar, absolut. Aber ob man das benötigt, um in anderen Systemen Bewusstsein zu schaffen, das weiß ich natürlich nicht. Ja, das weiß wahrscheinlich niemand. Wenn wir uns die sozusagen Eigenschaften von Bewusstsein ein bisschen philosophisch denken, überlegen, kann es durchaus sein, dass man weniger braucht. Ja? Weiß ich nicht. Ich meine, immerhin, du kannst dich mit ChatGPT über alle Philosophien unterhalten der Welt, und du kriegst sinnvolle Antworten, du kriegst sogar Anregungen, du kannst dich wirklich mit dem unterhalten wie mit einem anderen Menschen. Das kennst du vielleicht oder machst du auch. Es gibt schöne Beispiele. Da gibt es einen Business Coach, der heißt Salvatore Prenci aus der Schweiz. Der unterhält sich oder hat sich regelmäßig mit ChatGPT unterhalten über philosophische Fragen. Ja. Und das fand ich sehr interessant. Er hat zum Beispiel gesagt, ChatGPT, nimm den Charakter, die Eigenschaften, die Natur einer bestimmten griechischen Philosophin an und unterhalte dich mit mir, als ob du sie wärst. Ja. Fand ich fantastisch. Oder zum Beispiel der Princi gesagt, ich will mich mit dir über das Alignment-Problem unterhalten. Kennst du vielleicht das Alignment-Problem? Wie schaffen wir Menschen es, die KI auf menschliche Werte festzulegen? Und da hat ChatGPT klar herausgearbeitet, dass das eine unsinnige Frage ist. Denn erstmal hat die Menschheit es selbst nie geschafft, ein Alignment innerhalb der Menschheit zu schaffen. Ja, das ist nie gelungen. Und da hat er schöne Beispiele daran gebracht. Und dann ist es auch etwas, was man nicht unbedingt erreichen sollte. Denn wenn es gelänge, alle Menschen und die ganze KI auf ein Wertesystem und so weiter komplett festzulegen, ja, wäre das wahrscheinlich das Ende von jedem Lernen, von jedem Fortschritt. Weil Fortschritt und Lernen davon lebt, dass Widersprüche entstehen, dass Widersprüche da sind, die dann ausgeräumt werden müssen. Ja, das ist das Wesen der Dialektik. Und die Dialektik, meiner Ansicht nach, ist schon ein Grundprinzip der gesamten natürlichen Prozesse, der gesamten Evolution und so weiter.
Ich möchte gleich noch ein paar größere Prognosen von dir hören, doch vorher lohnt sich der Blick zurück, weil du selber immer wieder Prognosen aufgestellt hast, teilweise 25 bis 50 Jahre in die Zukunft. Nimm uns da gerne mit, welche Prognosen hast du vor 25 Jahren schon aufgestellt, wohin sich die KI entwickelt wird und was davon ist bereits eingetroffen?
Das ist interessant. In der Tat habe ich vor über 25 Jahren, ausgehend von Kaffee-Grunddiskussionen, gebeten worden, einen After-Dinner-Talk zu halten über die Zukunft der Informationstechnologie. Und daraus ist dann entstanden ein Vortrag, der heißt Am Vorabend der nächsten Evolutionsstufe? Fragezeichen, ja. Das heißt also, werden Computer irgendwann schlauer als Menschen und werden die irgendwann die Macht übernehmen? Ja, ich meine, das sind ja absolut aktuelle Diskussionspunkte, die durch das Internet geistern. Ich habe dann gesagt, okay, aus meiner Sicht werden wir verschiedene Dinge erreichen in der Zukunft, zum Beispiel automatische Übersetzung. Ja, war eine Prognose. Dann autonomes Fahren von PKWs. Dann Haushaltsroboter, dritte Prognose. Und das Ganze in 25 Jahren. Ja, da war ich mit Sicherheit ein bisschen optimistisch. Aber zu gut, autonomes Übersetzen gibt es inzwischen. Ja, das läuft. Autonomes Fahren, habe ich damals gesagt, wird es möglich, sein, autonom fahrende PKW zum Preis eines heutigen Mittelklassewagens zu erwerben. Da sind wir noch nicht. Ich meine, es gibt autonomes Fahren mit dem Waymo-Rombo-Taxi bin ich selbst in San Francisco schon rumgefahren. War sehr schön, sehr angenehm, also wirklich erstrebenswert. Und wenn man bedenkt, dass Tesla immerhin Level 3 inzwischen in den Niederlanden an der Zulassung hat, das ist zwar ein Level 3 noch nicht echtes autonomes Fahren, denn das würde bedeuten, man braucht kein Lenkrad mehr, aber hier in dem Fall muss der Le Mensch immer noch jederzeit in der Lage sein, einzugreifen, wenn da irgendwas schiefläuft. Also Level 3 ist möglich. Dann die Haushaltsroboter, das gilt das Gleiche. Ich meine, die haben wir natürlich auch noch nicht. Übrigens bezüglich dieser Prognosen habe ich damals mit einer Kollegin aus Hannover, aus der Medizin, gewettet. Und die Wette habe ich natürlich verloren und habe letztes Jahr auch meinen Wetteinsatz ihr geschickt als zwei Flaschen Weißwein, die sie sich gewünscht hat. Und ja, bei den Robotern ist es so, das ist auch ein massiver Wettbewerb zwischen Elon Musk, also zwischen Tesla und dann Boston Dynamics und eine ganze Reihe von Chinesen, die versuchen, Haushaltsroboter zu entwickeln und die dann auch in den Markt zu bringen und dann auch in eine Preisklasse von, was weiß ich, einer Mittelklasse waren, würde ich mal schätzen. Also das wird auch irgendwann kommen, aber das geht auch nicht so schnell, wie ich gedacht habe, gebe ich zu. Und die letzte Prognose ist natürlich, dass irgendwann Rechner, also die KI, deutlich schlauer ist als der Mensch, also ESI, Superintelligenz, und dann auch sozusagen die Governance übernimmt. So düsteren Prognosen, dass die uns alle ausrotten, das teile ich nicht. Das wird sicher nicht passieren. Aber was die dann machen, ich meine, zumindest, das habe ich übrigens im Vortrag auch herausgearbeitet, wir werden nicht um dieselben Ressourcen kämpfen. Ja? Wir brauchen als Menschen brauchen wir Landwirtschaft, ja, also die Biosphäre, damit wir Sachen anbauen können oder Tiere halten können und so weiter. Während künftige Rechner, wenn die weiterhin, was durchaus sein kann, auf Silizium basierend arbeiten, dann brauchen die was ganz anderes. Dann brauchen sie Sand, dann brauchen sie Solarenergie und so weiter. Vielleicht Kühlung irgendwo. Ja, wir können auch in den Weltraum rausströmen, während ich das für unsinnig halte für die Menschen. Ich meine, der Elon Musk träumt ja von Siedlungen auf dem Mars. Das halte ich für ein absoluter Blödsinn, um es mal so zu sagen. Denn das würde massiv Ressourcen verbrauchen, auch nur um 1.000 Menschen auf dem Mars anzusiedeln, ja, und dann den Ökosystem aufzubauen. Mit der wenigen Sonne, die sie dort haben, ist ja Mars ist ja deutlich weiter weg als die Erde. Also das wäre unsinnig. Und wenn man die gleichen Ressourcen, die dafür notwendig sind, in den Erhalt der natürlichen Ressourcen der Erde stecken würde, ja, dann hätte man hier ganz viele Probleme gelöst, dann brauchen wir nicht mehr auf dem Mars, ja. Ich halte das für absolut Unsinn.
Ja, da gibt es ja auch diese berühmte Konversation zwischen Elon Musk und Demis Hassabis, dass Demis Hassabis wohl sagte, ich arbeite an der wichtigsten Mission der Menschheit, an AGI. Dann sagte Elon Musk, nein, ich arbeite an der wichtigsten Mission der Menschheit, und zwar, dass wir eine Spezies werden, die intergalaktische, genau, Spezies werden. Und dann sagte Demis Hassabis, ja, meine KI wird dir dann dahin folgen. Und dann kam nichts mehr. Und jetzt interessiert mich nochmal dein Blick in die ferne Zukunft, genau wieder so, weil die meisten, die tun sich ja heute schon schwer, zwei Jahre in die Zukunft zu schauen. Was sind deine Prognosen für die nächsten 25 bis 50 Jahre in die Zukunft? Also wenn wir mal so auf 2075 schauen, was sind die größten, fundamentalsten Veränderungen oder Durchbrüche, mit denen du rechnest?
Gut, ein paar habe ich ja schon genannt. Da muss ich einfach nur das, was ich damals schon prognostiziert habe, einfach ein bisschen relaxieren in die Zukunft, ja. Denn das autonome Fahren wird mit guter Wahrscheinlichkeit kommen. Wie schnell es kommt, wegen Regulatorik und so weiter, ist eine andere Sache. Und wegen auch der Technik, man muss natürlich auch sehen. Haushaltsrobotik wird mit guter Wahrscheinlichkeit kommen. In den nächsten 25 Jahren, vielleicht heller, vielleicht müsste, kann ich auch schlecht einschätzen. Und ich mache jetzt auch kein Wetten mehr in dem Bereich. Was aber demnächst kommt und nicht nur kommt, sondern auch schon ansatzweise da ist, sind KI-Agenten. Das sind Dinge, die wirklich agieren. Das heißt also, wenn du eine Reise buchen willst, ja, dann gibt er dir nicht wie bisher eine Reiseplanung zurück und dann kannst du danach buchen und so weiter, sondern es bucht für dich. Ja. Das fragt dich nochmal zurück. ist es okay, wenn ich die und die und die Hotels buche? Du, dann braucht er natürlich Zugriff auf dein Konto oder du musst ein extra PayPal-Konto aufmachen, damit er halt nicht aus Versehen dein Konto leer räumt. Aber dann kannst du dem sagen, ja, mit dem Hotel bin ich einverstanden und bei der Auswahl nehme ich dann Nummer 1 oder Nummer 2. Und dann fängt das Ding an für dich zu buchen und schickt dir die ganzen Buchungscodes zurück und dann ist gut, ja. Kannst du noch den Leihwagen dazu buchen, einen Flug und so weiter. Ja, das wird alles von dir, vom Agenten gemacht. Also das ist sehr absehbar. Das passiert in großen Firmen, passiert das schon. Da gibt es Agenten, die zum Beispiel Beschwerdeeingänge über E-Mail aufnimmt, bearbeitet, dann mit einem Agenten in der Serviceabteilung und im Warenausgang spricht und sagt, hier, der und der Kunde hat das und das Problem, da scheint was nicht zu tun, schickt dir mal ein neues Modul, anderes Modul und so weiter. Aber das passiert schon heute, ja. Und das wird sich bis in die Privatsphäre ausdehnen. Wie schnell das passiert, weiß ich natürlich nicht. Da habe ich auch eine interessante Diskussion. Dann könnten wir ja durchaus, könnte mein Agent, der dann auch meine Weltanschauung und so weiter hat, mit sich trägt und vielleicht ausbaut, sich mit einem anderen, der eine andere Weltanschauung hat, können wir diskutieren miteinander, sich austauschen und wir beide Menschen, wir könnten uns dann das Ergebnis liefern lassen. Das ist eine ganze Schwierigkeit. Ja gut, so das, wie gesagt, das ist eher nahe Zukunft, dann autonom fahrende Pkw und Haushaltsroboter ist etwas fernere Zukunft und dann eine ASI, die dann die Governance übernimmt, das ist eventuell dann fernere Zukunft, aber da will ich mich jetzt wirklich nicht festlegen. Ja. Ich meine, abgesehen davon, wenn du sagst 50 Jahre, das ist dann 2075, dann bin ich mit Sicherheit schon 25 Jahre, werde ich da von Mikroben zerlegt und dann ist es mir sowieso egal. Ja. War gut. Nicht ganz egal, denn meine Enkel werden genau darunter natürlich leben. Ich würde nicht sagen, zu leiden haben, sondern sie werden sich daran vielleicht freuen. Ja. Das ist einfach die Entwicklung der Menschheit. Und der Menschheit plus der Systeme, die die Menschheit kreiert hat. Letztendlich haben wir ja die künstliche Intelligenz kreiert.
Das mit den Agenten, den Coding Agents, ist absolut der fundamentale Durchbruch der letzten Jahrzehnte im Prozessmanagement. Das kann ich aus unserer Praxis nur bestätigen. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, die Superintelligenz werde die Governance übernehmen. Was genau ist damit gemeint? Glaubst du, es wird irgendwann einen Zeitpunkt geben, an dem man sagt, es sei irrational, eine Politikerkaste zu haben und der Staat müsse von einer KI geführt werden? Oder was genau meinst du damit?
Was da alles passieren kann, wird, das kann ich schlecht vorhersagen. Ich meine, man kann natürlich in alle möglichen Richtungen denken. Man kann also erstmal das, was mit Sicherheit passiert, ist, dass die Menschen, und zwar inklusive der Regierung, der Politiker, und das passiert ja heute schon, sich beraten lässt durch KI. Ja, und das wird natürlich immer weitergehen. Und damals schon in dem Vortrag, übrigens wollte ich an der Stelle erwähnen, auch dieser Vortrag, genauso wie der Vortrag über Bewusstsein, was ist Bewusstsein und so weiter, habe ich auf einer persönlichen Webseite und das ist ansehbar. Ja, das kann sich jeder angucken, was ich da gesagt habe, ob man nicht alles hier nochmal wiederholen. Könnte man gar nicht. Dort habe ich damals in dem Zukunftsvortrag gesagt, die künftigen Computersysteme, also KI-Systeme, werden Menschen beraten und die Menschen werden dem Rat immer mehr folgen. Das ist einfach so, wenn du einen guten Berater hast, dann folgst du dem und je besser der wird, desto mehr wirst du dem folgen. Das heißt also, erstmal werden die Menschen das aufnehmen und dann entscheiden, dass sie dem folgen. Ja. Ob dann irgendwann in der Zukunft zum Punkt kommt, dass man sagt, okay, dann kann die KI auch selbst entscheiden, dann braucht man die Menschen nicht mehr dazwischen, die können dann ihren Hobbys nachgehen. Das müssen wir dann sehen. Also, ob ich das noch miterlebe, das weiß ich nicht. Aber gut, das kann durchaus in die Richtung gehen. Ja, gut, das sind durchaus mögliche Prognosen, die ja nicht von mir allein stammen. Da gibt es in der Literatur und in der Wissenschaftsgeschichte, da gibt es da beliebig viele, aber doch eine Reihe von Beispielen, die das ausführen. Es gibt natürlich auch so typische Szenarien, wonach dann, das heißt, die KI stellt fest, die Menschheit eigentlich sozusagen ein Virus ist, der ausgerottet werden muss. Also gut, dann gibt es also eher zu der eher positiven Sicht oder vorsichtig positiven oder optimistischen Sicht. Und ja, das wird dann sich zeigen. Da gibt es natürlich auf der anderen Seite, muss man auch ganz klar sagen, so manche Prognosen auch von durchaus von Zukunftsforschern, die in anderen Fällen richtig lagen, die aber in manchen Fällen, Musk hat mir schon angesprochen, ich meine, der hat ja wirklich ein paar Sachen wirklich gut gemacht. Ich meine, der hat Tesla entwickelt als Elektrofahrzeug, damit wir ja, nicht mehr fossile Brennstoff verbrennen müssen. Also das war wirklich toll und die Systeme, also ich habe selbst einen Tesla, bin ich total nicht zufrieden. Aber es gibt andere Prognosen, zum Beispiel von dem Kurzweil. Ich meine, auch der hat einige Sachen schon korrekt vorhergesagt, aber der ist auch der Meinung, dass es irgendwann ein Upload des menschlichen Geistes in die Cloud geben wird, ja. Und das halte ich ehrlich gesagt für totalen Blödsinn. Das wird es nicht geben. Einfach, wenn man sich die Komplexität des menschlichen Gehirns ansieht, an allen Schaltstellen die Informationen abgreifen zu wollen, und das wird physikalisch nicht funktionieren und das dann, also das wird an der Schnittstelle wird es nicht funktionieren. Das ja, haben schon viele Leute gezeigt, dass es da ganz massive Probleme gibt. Nicht nur bei, sagen wir mal, 100 Billionen Synapsen, sondern auch bei nur 1,3 Synapsen gibt es Schwierigkeiten. Das hat der Fromherz schon gezeigt in den 90er Jahren und bis in die 2000er hinein. Der hat ein ganzes Institut, das darauf gearbeitet hat. Also das halte ich für absoluten Blödsinn.
Wenn du nun heute die Forschungsschwerpunkte für Deutschland neu setzen könntest, im Rückblick muss man feststellen, dass wir in Europa im Bereich Cloud und bei den KI-Modellen den Anschluss verloren haben. Bei welchen Zukunftstechnologien sollten wir also wieder ganz vorne mit dabei sein, sei es Neuromorphous Computing, Quantencomputer oder Kernfusion? Also welche Schwerpunkte würdest du setzen, auch für die Politik, bei denen du sagst, in diesen Feldern ist es nun für uns essentiell, vorne mitzuspielen?
Also zunächst mal bin ich nicht der Meinung, dass wir in allen Fällen abgehängt sind. Das stimmt einfach nicht. Ich meine, du hast selbst den Björn Ommer interviewt. Der hat das Diffusionsmodell erfunden. Das ist also, wenn du so willst, eine deutsche Erfindung, die jetzt überall sozusagen eingesetzt wird in der KI-Welt. Ja. Das ist so ein Beispiel dafür, dass das nicht stimmt. SAP ist in vielen Punkten wirklich weit vorne. Ja. Mit in der vordersten Front. Da gibt es viele, viele Punkte, jetzt nicht beliebig viele. Da sind wir in der vordersten Front. Ich meine, es gibt auch Dinge, wo wir abgehängt worden sind. Wenn ich mir die Deutsche Bahn angucke, dann ist da viel zu tun. Und die Infrastruktur, Brücken und so weiter. Ich meine, die Römer hatten schon Brücken gebaut, die natürlich teurer waren, jetzt von dem Rohmaterial her. Aber die stehen heute noch, ja. Nach 2000 Jahren kann man die in Frankreich oder sonst wo noch besichtigen und sogar könnte sie noch benutzen, wenn es statthaft wäre, während unsere Brücken nach 60 Jahren oder 80 dann den Geist aufgeben. Ich meine, das ist nicht ganz zu verstehen. Gut, aber die Forschungsfelder, erstmal, das ist nicht mein Gebiet jetzt zu gucken, welches die möglichen Forschungsfelder sind. Ich meine, bei Quantencomputing sind wir meiner Ansicht nach gut dabei. Die großen Systeme werden einfach von den großen Firmen gebaut in den USA, aber auch durchaus in, was weiß ich, in Zürich oder ich weiß nicht wo, da werden Systeme gebaut. Wenn wir dort im Zusammenhang mit Software mitmachen, dann ist das fantastisch, das ist genauso viel wert, genauso wichtig. Aber da hatte ich ja vorhin schon Anmerkungen gemacht, die paar Punkte, die geklärt werden müssen. Beim Kernfusion muss ich sagen, da halte ich ehrlich gesagt nichts von. Ja. Das kann ich leicht erläutern. Kernfusion ist seit 50 Jahren, mehr als 50 Jahren, die Zukunftstechnologie. Ja. Wenn man sich anguckt, wie viele Kraftwerke gibt es heute? Null. Wie weit sind die ersten Demonstratoren, die es schaffen sollen, auf Dauer mehr Nettoenergie zu erzeugen, dann sind wir auch bei Null. Ja, das ist eine Technologie, da kann beliebig viel Geld damit rein versenkt werden. Aber wenn wir sehen, was parallel passiert, muss ich sagen, dieser Weg ist viel, viel aussichtsreicher. Wir müssen natürlich von den fossilen Rohstoffen weg, das ist absolut klar und das ganz so schnell wie möglich. Übrigens habe ich das vor 50 Jahren bereits gesagt, auch mit den Grünen damals diskutiert, die waren ja absolut gegen Kernkraft. Ich habe gesagt, erst aus Kohle aussteigen und dann aus Kernkraft, in der Reihenfolge, nicht andersrum. Ich denke, heute würde man das auch eher so sehen, aber die Zeit ist vergangen. Aber man sieht ja, dass Deutschland sehr gut auf dem Weg ist, nicht nur Deutschland, auch China und andere, auf dem Weg in Richtung Photovoltaik und Windenergie. Bioenergie kommt sicher noch mit dazu, aber diese beiden erstgenannten, da sind wir sehr gut auf dem Weg in der Ausbauplanung. Die muss weitergeführt werden und die gesamten finanziellen Ressourcen, die heute in Fusionsforschung gehen, würde ich persönlich, wenn ich politisch was zu entscheiden hätte, da reinstecken, ja, in den Ausbau. Und dann hätten wir innerhalb von wenigen Jahren, ich meine, wir sind jetzt schon bei über 60% der elektrischen Energie, die überzeugt wird, innerhalb von wenigen Jahren auf 100%. Du musst natürlich zu 100% kommen, denn du musst ja auch die Industrie elektrifizieren. Das heißt also, das, was heute noch über fossile Energien, also sprich Stahlherstellung, genutzt wird, das muss elektrifiziert werden, sprich zum Beispiel über Wasserstoff und dann sozusagen die grünen Stahlerzeugung. Aber da gibt es verschiedene Wege, das forciert werden, aus meiner Sicht.
Ja, vielen Dank, Rainer, für das Gespräch. Schreibt jetzt gerne in die Kommentare, ob ihr noch Fragen habt und ob euch ein zweiter Teil mit Rainer interessieren würde. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es gerade im Bereich des neuromorphen Computings in Zukunft große Fortschritte geben wird und wir deine Einordnung dazu erneut brauchen werden. Deswegen, Rainer, vielen Dank dir und gerne bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne. Vielen Dank.